Hallo und herzlich willkommen zu Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Ich bin Mathilde Keitzer und vor mir
Georg Kamera.
Ach, so wunderschön gesagt.
Aber ich glaube, der zweite Satz hatte kein Prädikat.
Brauche ich nicht.
Ich hätte gerne eins gehabt, wenn ich ehrlich bin.
Naja, weißt du was, Georg? Du musst akzeptieren, dass man nicht immer alles kriegt, was man will. Heute kriegst du kein Prädikat. Morgen keine Karriere.
Aber das heißt, heute habe ich noch eine Karriere.
Ja, morgen vielleicht ein Prädikat. Also.
Okay, aber Prädikat und Karriere auf
nicht.
Einmal.
Das ist zu viel.
Ja, das ist so ein Heisenberg-Ding.
Ja.
Darf ich einen Heisenberg-Witz erzählen zum Einstieg?
Oh, wahrscheinlich, ja. Also ich kann dich jetzt nicht zurückhalten.
Pass auf, Werner Heisenberg ist irgendwie fährt im Auto rum, ist ein bisschen angetrunken, hält ihn einen Polizist an und sagt, sagen Sie mal, wissen Sie, wie schnell Sie gerade gefahren sind? Dann sagt Heisenberg, nee, aber ich weiß genau, wohin ich unterwegs bin. Dann sagt der Polizist, na, Sie haben 50 in der 30er-Zone gemacht. Dann sagt Heisenberg, toll, jetzt habe ich mich verfahren. Weil man kann nur so.
Ja.
So, diesen Witz werde ich jetzt nicht erklären, aber das bringt mich zu einem wichtigen Punkt.
Wow.
Ich weiß nicht, wir haben ja viel Feedback bekommen für unseren Podcast. So viel Feedback.
Aber auch so viel Guten. Also
auch
echt, danke.
Vielen
danke
Dank
an alle, die ihn gehört haben und ihn mögen. Wir freuen uns.
Aber was bei meinem Feedback dann bei den Gesprächen, um nicht zu sagen den Unterhaltungen, die ich mit Freunden, die den Podcast gehört haben, geführt habe, ist mir aufgefallen, dass sehr viele Leute unser so unglaublich doppelwürdiges Wortspiel, das wir in diesen Titel eingebaut haben, nicht verstanden haben.
Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Ja. Und um ganz ehrlich zu sein, meine These ist, dass alle dumm sind. Weil ich verstehe Wortwitze grundsätzlich nicht und ich bin so, okay, der ist sehr offensichtlich.
Ich fand den auch offensichtlich. Wie du weißt, ich mag ja Wortspiele.
Was ist dein Lieblingswortspiel?
Ach, gut, dass du fragst. Scrabble. Das ist ja zum Beispiel interessant. Das ist ein Meta-Wortspiel. Mhm, ne? Es ist ein Wortspiel über Spiele mit Wörtern und sowas. Und deswegen finde ich auch als Wortspielexperte, grundsätzlich sagt man ja, deswegen komme ich drauf, Witze sind nicht gut, wenn man sie erklären muss. Mhm. Ich finde, für Wortspiele gilt diese Regel nicht. Wortspiele entziehen sich so ein bisschen der Humortheorie. Also ein Wortspiel kann unter Umständen dadurch besser werden, dass man es erklärt. Und deswegen nochmal für alle, die das nicht gerafft hat, also für alle, die so dumm sind. Was läuft falsch bei euch? Wie könnt ihr so dumm sein?
Einfach lesen
wir
lernen.
Geben euch
besser.
Ja, wir geben uns Mühe. Wisst ihr, wie lange wir gebrainstormt haben, bis wir auf diesen
ganzen Burrito lang.
Es waren zwei Burritos. Nee, stimmt nicht. Ich hatte ein Burrito, du hattest
ein veganes Bagel.
Also ein Burrito und einen veganen Bagel lang.
Ja.
Haben wir gebrainstormt und sind auf diesen Titel gekommen, denn klar, wir produzieren Unterhaltung, also wir unterhalten euch.
Mhm.
Ja, das merkt ihr jetzt gerade, wenn ihr euch jetzt gerade unterhalten fühlt, das sind wir. Das haben wir gemacht.
Mathilde
für
und
euch.
Georg,
ja.
Genau. Und wie unterhalten wir euch? Mit einer?
Unterhaltung.
Genau, also die Unterhaltung unterhält. Das ist der Witz.
Das ist der Witz. Also wir unterhalten euch und wir unterhalten uns. Und wir unterhalten uns sogar auch nochmal doppelt. Ne?
Ja.
Also, weil wir unterhalten uns miteinander und unterhalten uns gegenseitig.
Der hat so viele Ebenen.
Das waren noch nicht alle Ebenen, weil auch hier produzieren Unterhaltung. Ne?
Oh.
Das ist ja auch schon, das ist quasi schon Brechtsch. Ja?
Wie
wir im Titel unseres Werks sozusagen die entfremdete
Arbeit.
Die entfremdete Arbeit der Kreativen in der Warengesellschaft thematisieren.
Gott, sind wir gut.
Ja, und ich finde es auch gut, dass wir es jetzt mal gesagt haben, wenn es niemand von sich aus merkt sonst.
Ja, man merkt halt, dass wir eine gute Ausbildung haben, also eine gute künstlerische Ausbildung.
Eine gute künstlerische Ausbildung und dass wir uns auch über diese Ausbildung hinaus beide privat halt auch sehr gut weitergebildet haben. Dass wir, dass wir sozusagen Wissensschwämme sind.
Ja, genau, Wissensschwämme. Genau, das so würde ich mich auch bezeichnen. Georg, wie war Netflix die Woche?
Netflix, ich habe nicht so viel Netflix geguckt.
Wow,
nee.
Was?
Nee, ich hab echt nicht so viel Netflix geguckt. Ich war, ich habe was anderes gemacht. Ich habe einen Film geguckt, aber nicht auf Netflix.
Sondern?
Und das ist vielleicht auch mal interessant, dass als Alternative, nicht als Alternative, aber als Erweiterung zu Netflix unseren Hörerinnen und Hörern mitzuteilen. Ich war im Kino.
Oh, also
Kino,
Netflix sind groß.
Das ist genau. Also Kino ist so
Haus.
Ähnlich wie Netflix, aber mit einem größeren Bildschirm und einem viel unbequemeren Sofa. und die Chips sind teurer.
Und man darf auch nicht irgendwie, also man darf nicht aussuchen so richtig. Wenn man sich für was entschieden hat,
genau,
ist es auch das.
Ja, man kann auch nicht Pause machen, wenn man aufs Klo muss.
Nee.
Ja, man sollte auch angezogen sein. Ja, man kann Netflix, kann man auch nackt
man
gucken
kann
im Kino.
Meistens dabei nicht wichsen.
Richtig. Kommt drauf an. Also es gibt manche Kinos, wo es toleriert, aber auch, ich meine, auch da ist es nicht gern gesehen, soweit ich gehört habe.
Okay, also es ist schon anders als Netflix, aber jetzt.
Es ist schon anders als Netflix, aber man kann halt auch Filme gucken. Ja, ich habe Jojo Rabbit gesehen, ist ein guter Film, kann ich empfehlen.
Gut, warst du alleine?
Der ist toll. Nee, ich war mit... Du zwingst mich jetzt hier irgendwie zu Name-Drop oder was? Nein, ich war mit Alex Supertoff und meinem neuen Freund, den ich jetzt kennengelernt habe, Basti, im Kino. Glaube ich auch Comedian.
Warte, du hast einen jemanden im Kino kennengelernt und bist jetzt mit denen befreundet?
Ja, auf Facebook.
Oh, wow. Also es ist ernst.
Es ist so ernst. Wir waren auch danach noch ein Bier trinken.
Wow.
Also Alex, Basti und ich, ja.
Und ihr seid alle auf Facebook befreundet?
Und wir sind alle auf Facebook befreundet. Achso, Alex übrigens, wenn wir jetzt schon erwähnt haben, ich wollte ihn gar nicht erwähnen, aber gut, nee, er hat uns einen Shoutout gegeben auch. Er hat auch einen schönen Podcast, der heißt Fickt euch alle. Hört rein. Der ist wahrscheinlich fast so lustig wie unserer.
aber ja, ich hab heute eigentlich reingehört in Fickt euch alle.
Ja?
Zum ersten Mal.
Nee, ich habe schon mal reingehört. Ich fand ihn gut. Also ja, ich fand ihn gut. Ich höre ja selten. Ich höre keine Podcasts von meinen Freunden regelmäßig.
Okay.
Deswegen auch alle Freunde von mir, die jetzt zuhören. Wenn ihr diesen Podcast nicht regelmäßig hört, ich bin euch nicht böse. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber nicht böse.
Das kann ich nicht unterstützen. Mhm. Ich bin böse. Schon an alle, die ihn nicht hören. Ich bin auch böse mit allen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich spreche kein Deutsch. Und ich bin so, ja, zuhören hilft. Wir können euch beibringen, so.
Ihr könnt Deutsch lernen mit unserem
mit
Podcast.
Mit uns, wir sind halt so smooth und sexy und das wird euch helfen.
Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, das ist halt eben, weil wir beide so kosmopolitisch sind und auch mit vielen Internationalen in Berlin rumhängen. Deswegen kennen wir halt Leute, die kein Deutsch können. Ne?
Genau.
Apropos, aber Jojo Rabbit, ganz kurz wollte ich sagen, nee, toller Film, kann ich sehr empfehlen. Er hat mich echt auf mehreren Ebenen, also er ist unglaublich lustig. Er fickt einem ganz schön hart den Kopf, auf eine gut unangenehme Weise auch. Er ist ein bisschen so das gute Pendant zu Das Leben ist schön. Also Roberto Benigni, Das Leben ist schön. Also ich weiß nicht, wie du zu dem stehst.
Ich liebe den Film.
Echt? Dann haben wir jetzt ein großes Disagreement. Also,
wieso?
Ich finde, der ist genau an den falschen Stellen lustig und an den falschen Stellen anrührend. So.
Ich glaube, ich liebe ihn, weil wir in Italien ihn immer in der Schule schauen mussten.
Als ich ihn im Kino gesehen habe, irgendwie mit 20, fand ich ihn auch gut. Aber im Nachhinein finde ich sozusagen, also was heißt, das ist das Ding, er ist schon ein lustiger, er ist eine solide gemachte Komödie. Aber ich finde, die humoristische Herangehensweise.
Komödie ist so traurig.
Ja, am Ende mal kurz für 2 Minuten.
Was? So. Ich habe ihn lang nicht mehr gesehen, aber ich habe durch das ganze Ding geheult, soweit ich weiß.
Echt? Ja, gut, vielleicht, wie gesagt, also ich nicht.
Ja, aber du bist auch deutsch, du bist KZ, ist
ach,
schon
Holocaust,
okay, Holocaust,
komm,
ja, es passiert.
Nein, aber genau das ist das, was ich dem Film vorwürfen würde, dass er suggeriert, es könnte okay sein, wenn du nur mit der richtigen Einstellung ins KZ gehst und deinem Kind erzählst, das ist alles ein Zirkus, dann ist es nicht so schlimm. So.
Vielleicht
und da
muss ich ihn
ich,
wiedersehen.
Das macht halt, egal, wir müssen es jetzt auch nicht ausdiskutieren, agree to disagree. Aber für mein Gefühl macht tatsächlich Jojo Rabbit, der halt auch eine Komödie über das Dritte Reich ist, eine groteske Komödie, in deren Mittelpunkt ein kleiner Junge steht, deutlich besser, weil er sich halt von Anfang an einfach nur auf die Absurdität draufschießt und auch erstmal nur durchballert, wirklich mit den dümmsten, absurdesten Jokes, die du dir vorstellen kannst. Und dann so überraschend irgendwie die emotionalen Szenen entdeckt und dann, naja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber dann halt plötzlich auch anfängt, emotionale Tiefschläge zu verteilen, wenn man nicht mehr damit rechnet.
Vielleicht muss ich mal ins Kino, aber... Anziehen, aus dem Haus gehen, dafür bezahlen und teure Chips, das ist schon viel. Das ist,
das ist viel
Commitment. Ja. Ich werde es versuchen. An dieser Stelle möchte ich mich okay, vielleicht gibt es Leute, die das Leben ist schön hassen und mir schreiben werden, wie schrecklich dieser Film ist und dass meine Meinung grausam ist und dass ich KZs liebe und bla bla bla. aber ich muss ja
nicht. Ich glaube nicht, dass es diese Leute da draußen gibt. Also ich glaube, du hast diese Leute gerade erfunden.
Okay, nächste Woche steht in meiner Inbox, Mathilde, warum liebst du KZs? Okay, und ich weiß nicht, wie ich darauf antworten soll, weil das nicht stimmt. Und ich habe in der ersten Folge gesagt, Nazis haben auch recht. Das heißt, ich bin hier auf einem sehr schwierigen Weg. Aber ich muss mich anscheinend wieder entschuldigen. Ich glaube, ich werde mich jetzt einfach jede Folge für etwas entschuldigen.
Und vor allem die letzten Male habe ich dich da irgendwie hinterhältig reingedrückt.
Ja.
Und jetzt gerade eben habe ich gesagt, hey, es ist okay, wenn du das Leben ist schön gut findest. Wir müssen uns nicht einig sein. Und du sagst aber so, nee, ich muss mir jetzt aber noch ein tiefes Loch graben.
Georg, Kontroversien, ist das ein Wort? Ja, ich habe mich entschieden, dass es ein Wort ist. Sind gut für einen Podcast. Nee, aber ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich Heidi Klum sympathisch finde und bodenständig.
Das ist auch, musst du?
Sie
ja.
ist halt schon ein bisschen Monster für 16-jährige Mädchen. Ich muss mich dafür entschuldigen. Heidi Klum ist nicht sympathisch und nicht bodenständig und ich mag sie nicht. So. Das wär's von mir.
Gut. Was hast du sonst zu erzählen? Wie war deine Woche? Wie war dein Wochenende?
So dieses wunderbare Mittelmaß an Traurigkeit, was Berlin im Januar und Februar hat, ist definitiv da. Ich war wieder schwimmen, weil Hashtag Fitness, ne? Mhm. Also ich möchte auch so fit Comedian sein.
Ich glaube, das ist unser gemeinsames Ziel. Da haben wir nie drüber gesprochen, aber genau, also so der Plan ist eigentlich so, dass in etwa einem Jahr Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung, ein reiner Fitness-Podcast ist, wo wir dann immer über so Proteinshakes sprechen. Und
Vegane Proteinshakes
natürlich. Und so unsere neuen Bodyweight-Übungen vorstellen.
Genau.
Und dann auch, wenn wir dicke Leute in der Öffentlichkeit sehen, denen immer Flyer für unseren Podcast zustecken und so auf die Schulter klopfen und sagen so, ey, ich sah mal so aus wie du. Aber weißt du,
alles ist möglich.
Ja.
Genau, und dann gehen wir natürlich auf YouTube rüber, weil wir müssen uns dann auch präsentieren, weil wir so fit und hart und crisp sind und halt
so heißt der Podcast dann auch. Er heißt dann nicht mehr Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung, sondern
ich glaube, ich muss aber langsam so einen Jingle finden für Mathilde bei den Berliner Bädern. So, wir können einen Jingle dafür uns einfallen lassen. Ich war wieder im Spreewald.
Mathilde geht baden und was passiert dann? Die Berliner Bäderbetriebe machen sie dumm von der Seite an.
Ja, okay.
Nee,
ist nicht catchy, ne?
Ist also überhaupt nicht catchy.
Mathilde und die Berliner Bäder. Nee? Okay,
ja,
nein, wow.
Ist besser als meiner. Besser
da
als
war
meiner.
So eine Leere in deinen Augen, als ich fertig geworden bin.
Gut, du kennst mich jetzt aber auch inzwischen gut genug, also spätestens nach den letzten paar Podcast-Folgen, dass du weißt, dass die Leere in meinen Augen nicht von dem kommt, was du sagst.
Sondern vom Leben.
Vom Leben, ja. Meine Therapeutin ist im Urlaub diese Woche.
Oh,
also.
Meine Therapeutin geht nächste Woche in Urlaub. Wie sollen wir einen Podcast aufnehmen?
Wirklich?
Oh mein Gott. Nächste Woche machen wir unsere Therapiestunde anstelle vom Podcast.
Genau, wir steigen aber auch beide da ein, wo wir jeweils in der Therapie vorher aufgehört haben.
Oh Gott, ich war, um meine, kurz über Therapie zu sprechen.
Ich habe über Sexualität gesprochen in der letzten Therapie und über mein Gefühl der Unzulänglichkeit in Bezug auf Erotik und Sexualität.
Ich habe in der letzten Therapiestunde es endlich geschafft, meine Familienhistorie ein bisschen zu beschreiben, sodass sie das verstehen kann. Mhm. Und
machst du auch Tiefenpsychologie?
Ja.
Ich mache zum ersten Mal Tiefenpsychologie. Ich hatte vorher Verhaltenstherapie. Es ist interessant. Es ist auf jeden Fall das Pragmatische an der Verhaltenstherapie ist mir ein bisschen mehr entgegengekommen, aber es ist interessant, sich darauf jetzt mal einzulassen, dass der jemand einfach nur so wühlt im Kopf so.
Ja.
Und ich so frage, ja, aber wann kommen wir denn zu dem Punkt, wo Sie irgendwie mir rhetorische Fragen stellen, damit ich Ihnen die Lösung sage, die ich eigentlich schon kenne und dann diese Lösung umsetzen kann? Nö. Erzählen Sie noch ein bisschen mehr über Ihre Eltern. Und wo ist das Kindheitstrauma, Herr Kamera?
Ja, also ich weiß nicht, ob sie ein Kindheitstrauma sucht.
Das
aber
tut meine Therapeutin auch nicht, das habe ich ihr unterstellt.
Zumindest meinte sie dann so in der vorletzten Sitzung so, ich glaube, also ich habe das Gefühl, sie sind in einer Krise. Ich würde gerne mit ihnen eine Akutbehandlung machen, außer nächste Woche sieht's anders aus. Und ich war so in meinem Kopf, ja genau, in 5 Tagen ist die Krise ja vorbei, danke. Ja gut, jetzt habe ich einen Ansporn, es zu schaffen. Und dann bin ich reingegangen das nächste Mal und nach 5 Minuten hat sie mir so das Blatt Papier in die Hand gesteckt für die Akuttherapie und ich war so, danke, ich hab's schon gewusst. Aber zurück zu den Berliner Bädern, Mathilde und die Berliner Bäder. Ich war schwimmen und dann war ich in den Duschen ich glaube, es waren Ferien oder so. In Berlin sind immer Ferien, da sind so viele Kinder. Zumindest war ich dann in den Duschen und ich war nackt, weil ich mich nackt dusche. Crazy.
Boah, du duschst nackt, ja. Mathilde?
Also vollkommen nackt.
Wow.
Ja, es ist schon krass.
Ja. Also, der Podcast ist gerade sehr, sehr spicy geworden. Ich bin auch ein bisschen schockiert. Also ich meine,
ja,
wir kennen uns ja ein bisschen, wir sind gute Freunde, wir wissen viel übereinander, aber dass du nackt duschst,
ist so schon ekelhaft. Ja, ich weiß, aber ich bin halt so geboren, Georg. Ich kann mich nicht entscheiden, wer ich bin.
Du bist nackt geboren?
Ja.
Okay, gut, dann ist es vielleicht einfach eine angeborene Sache.
Ja, ich bin halt so.
Wow, nackt geboren, nackt. Okay, wow.
zumindest.
Also ich bin schon mit meinem Sweater und meinem Oberhemd auf die Welt gekommen, wollte ich nur sagen. Ja.
Hattest du auch, wie heißen die Dinger?
Mein Bolo-Tie, das ist eine Entscheidung. Das ist eine Style-Sache.
Okay, das ist deine Entscheidung.
Das ist eine Style-Sache. Aber das Oberhemd und der Sweater, die waren einfach so.
Die sind so mitgekommen.
Die sind so mit rausgeploppt.
Waren die kleiner damals?
Ja, die wachsen mit.
Nee, das wäre sonst sehr viel Stoff für deine Mutter gewesen. Das ist so Baby und dann so Stoff und Stoff und Stoff. Und das ist trocken, was man sich bei. Das ist ekelhaft. Anyway, ich war nackt und da war eine türkische Mutter, die natürlich vollkommen angezogen ihre Kinder geduscht hat. Und sie hatte 2 Kinder, ein 2-jähriges, das nur geschrien hat, und die 10-jährige Tochter. Und um die 10, jetzt weiß ich nicht genau, ich habe nicht nachgefragt, wie alt das Mädchen war. Und ich ziehe meinen Badeanzug aus und dieses Mädchen starrt nur auf meine Brüste und meinen Körper. Und es war mir so unangenehm. Sie konnte halt nirgendwo anders hinschauen. Sie hat sich so die Haare gewaschen, hatte so die Hände in den Haaren und hat einfach meinen Körper hoch und runter geschaut. Und ich war halt nicht die einzige nackte Frau, aber jetzt kommt, ich werde jetzt vielleicht ein zu intimes Detail sagen. Okay, ich habe angefangen, ich werde jetzt weiterreden. Die andere nackte Frau hatte halt gar keine Schamhaare, aber ich ja. Und dieses Mädchen starrt auf meine Vagina und ich bin nur so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich drehe mich um und ich wasche mich. Ich war so, okay, und dann sind die gegangen und dann gehe ich hoch in die Umkleidekabine und ich habe halt mein Handtuch um mich gebunden und ich mache es auf und sie steht halt vor mir. Und kennst du so, ich hatte das Gefühl, dass so aus meinen Titten Licht kam, als ich mein Handtuch aufgemacht hat und sie schaut
so
mich
wie
einfach
der Koffer in Pulp Fiction. So.
Ja, genau, es war genauso aus von meinen Titten und sie starrt da nur drauf und ihre Mutter ist, komm, wir haben noch 2 Minuten auf unserer Karte. Und ich bin nur so, oh Scheiße, und sie kann nicht wegschauen und zieht sich halt an, während sie nur meine Brüste anschaut und ich habe versucht, mich so schnell anzuziehen wie möglich, aber ja, das war meine letzte Berliner Bäder-Erfahrung.
Ja, ich verstehe, dass das eine, wie soll man sagen, etwas seltsame, unangenehme Geschichte vielleicht für dich ist. Aber ich kann sagen, zum Beispiel, als ich ein kleiner Junge war, wenn ich irgendwie in der Gruppenumkleide war im Schwimmbad, ich habe auch immer bei den anderen Männern auf die Penata, das ist eine Mehrzahl von Penis, die meine Freunde und ich irgendwann erfunden haben und wir haben beschlossen, das ist die korrekte. Ich habe also auch immer geguckt, was für Penata die anderen Männer haben. Und jetzt eben natürlich nicht aus so einer sexualisierten Sache als Kind, aber einfach nur so, ich habe sowas und erwachsene Männer haben das auch. Und das sieht aber bei denen anders aus und so. Ne? Also es ist so ein.
Ja, ich bin ja, ich habe, ich auch, ich glaube ja nicht, dass das Mädchen das aus irgendeinem eigenartigen oder sexuellen Grund gemacht hat.
Nee, nicht aus dem Sex, aber ich glaube wahrscheinlich einfach ein Also auch sonst keinen Grund, außer einfach nur Faszination.
Ja,
so.
Ja. Oh, so. Aber ich war so, warum aussehen? Sind meine Titten faszinierend und die von einer anderen Frau nicht? Hm.
Also gehst du davon aus, dass das, das also ist es für dich negativ, dass deine Titten faszinierend sind und die von der anderen Frau nicht? Vielleicht ist es ja gerade gut.
Ja, weißt du was? Ich glaube, mein
Mindset...
Die andere
Frau hatte langweilige Titten.
Ihre Titten... Wow, jetzt rede ich einfach von den Titten von fremden Frauen.
Ja,
wow,
aber es ist ja anonymisiert. Ich, alles, ja, alles völlig in Ordnung.
Als wäre ich hier ein kleiner geiler Mann. ihre Titten waren
sehr... Kleiner geiler Mann mit Titten.
Ich bin ein kleiner geiler Mann mit Titten. Titten, ja, ich liebe Titten. Lutschen, essen, beißen. Wow, essen ist das einzig Problematische daran.
Ja.
Wow, das wird eine intime Folge gefühlt.
Ja.
Ich wollte nur sagen, dass die andere Frau extrem...
Ich erzähle gleich noch kurz über meine Hoden, um das auszugleichen.
Okay,
nicht so detailliert wie du, aber...
Die andere Frau hatte halt so perfekte Titten, weißt du, so Titten, die einfach, die standen von alleine und ihre Brustwarzenvorhöfe... waren sehr klein und ihre Brustwarzen waren hart, aber die richtige Härte und ihr Körper war perlweiß. Ich glaube, ich habe mich
sie
verliebt.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die Geschichte ist eigentlich nicht so sehr, wie fasziniert das kleine Mädchen von deinen Brüsten war, sondern wie fasziniert du von den Brüsten dieser anderen Frau warst.
Ja, das Ding ist halt, ich kann mir einen Einblick über Brüste schneller machen als ein 10-jähriges Mädchen. Ich habe halt eine größere Brüstenexpertise. Weißt du, ich habe schon ein paar Brüste in meinem Leben gesehen und ich kann die 1:1 immer vergleichen. Ich habe halt ein Brüstenrepertoire.
Das habe ich auch übrigens,
ja, okay,
aus anderen
gut.
Gründen, aber...
Und wie geht's deinen Hoden?
So? Ja, nee, gut. Achso, ja. Tatsächlich, nee, ich bin am Wochenende, weil auch hier Hashtag Fitness.
Ach Gott, wir sind so fit und wir trinken beide hier Wasser.
Wir trinken Wasser. Mein Wasser ist jetzt gleich leer. Das heißt, wenn ich später wieder anfange zu husten, dann ist es nur... Weil meine Kehle trocken ist, weil ich nebenher natürlich auch vape, Hashtag
ja,
Fitness.
Ja. Hashtag Fitness, weil es sind keine echten Kippen, also.
Also kann ich mir davon so viel in die Lunge ballern, wie ich will. Ja.
Hoden.
Jetzt lass mich doch erstmal.
Okay.
Also, nee, eigentlich wollte ich nämlich nur über das Fahrradfahren erzählen, aber jetzt haben wir halt schon das Foreshadowing, dass irgendwas mit den Hoden passiert.
Nein, erzähl was
ja.
über das Fahrradfahren, weil Fahrradsattel ist nah genug an Hoden. Also
richtig,
okay.
Richtig. Und egal. Also so viel wollte ich auch nicht erzählen. Ich bin halt Fahrrad gefahren wegen Hashtag Fitness, aber ich habe festgestellt, wie Hashtag unfit ich auch gerade im Vergleich zu letztem Jahr bin. Das war jetzt meine erste richtige Fahrradtour dieses Jahr und ich habe wirklich gesagt, ich lasse es langsam angehen. Ich mache nur 40 Kilometer, was für meinen jetzigen Fahrradstatusstand, ich weiß nicht, was das Wort ist, aber genau, also im letzten Jahr habe ich halt 80 bis 100 Kilometer am Tag gemacht, wenn ich eine Tour gemacht habe. Ich bin letztes Jahr in 4 Tagen von Berlin nach Hamburg gefahren.
Also
so.
Kein
also,
Brag, aber ja, er hat das halt gemacht.
Ja, auch noch in der heißesten Woche des Jahres.
Ja,
in einer der heißesten
super,
Wochen des Jahres.
Super heiß.
Es war so heiß, als ich am ersten Abend bei der Pension, bei irgendeiner Pension irgendwo im Havelland angekommen bin, wo ich übernachtet habe. Das war der zweitheißeste Tag der Tour. Am nächsten Tag war es noch heißer, aber da war es schon wirklich abgefuckt heiß. Und ich komme so abends an. Ich war auch der einzige Gast. Irgendwie ist es nur kurz die Mitarbeiterin von nebenan gekommen, hat mir das Zimmer aufgeschlossen. Und als ich mein Fahrrad abgestellt hat, war die so schockiert. So, was mit dem Fahrrad bei der Hitze? Ach, na, Sie müssen sportlich sein, junger Mann. Nee, ach, da kriegt man es doch im März noch. Oh, nee, mit dem Fahrrad. Sie hat über nichts anderes mehr geredet, die 10 Minuten lang. So, ja, irgendwie, ja, also, und hier ist die Toilette, so, aber wirklich mit dem Fahrrad bei der Hitze. Ja.
Junger Mann, ja. Hast du gesagt, ja, wissen Sie, ich bin auf einer Journey und die heißt Hashtag Fitness, Hashtag Fit Comedian, Hashtag Fit Haha, so Fit Lachen.
So fit lachen, ja.
Ja, so fit haha.
Fit haha klingt eher wie ein Hashtag von Eckart von Hirschhausen. Und egal wie fit ich werde, ich möchte nicht, na, obwohl doch, früher, was, jetzt versuche ich noch irgendwie edgy und independent zu sein und mich von Eckart von Hirschhausen zu distanzieren. Wenn ich der fitte Comedian bin, dann mache ich Opener für Eckart von Hirschhausen, weil
ja.
Da ist die Crowd. Sorry.
Ja. Und du bist halt fit.
Ja.
Okay, Fahrradtour.
Ja, aber zurzeit bin ich offensichtlich nicht so fit, weil ich halt wirklich nach diesen 40 Kilometern so am Sack war, also so komplett fertig, wirklich, dass ich echt kaum noch gerade ausgucken konnte und habe halt gemerkt, ja, okay, wenn man so ein halbes Jahr weniger Fahrrad gefahren ist, weil ich tatsächlich im Herbst dann auch kurz gesundheitliche Sachen hatte, weswegen ich einfach nicht so viel Fahrrad fahren konnte und dann war Winter und sowas. Ja, aber hey, erster Schritt, wieder angefangen, gut, so, ja, okay. Also Mathilde wartet schon, also so eine Mathilde hat so gerade sind so ihre Augen aufgegangen, als wollte sie mir fragen, ja, aber Georg, was ist mit deinen Eiern?
Wollte was ganz anderes sagen. Ja. Ich habe aufgehört, über deine Eier nachzudenken. Ich weiß, verrückt,
ja.
Aber ich finde, das ist ein guter Moment, um unsere, wir haben ja beide ein relativ populärer Hashtag.
Oh ja,
bekommen.
Wir sind ja beide also, auch schon wirklich krasse Food-Influencer auf Instagram. Genau.
Willst du uns deinen, den hast du ja jetzt erstmal nutzen können.
Genau, den habe ich tatsächlich zum ersten Mal dieses Jahr wieder genutzt. Ich muss sagen, mein Hashtag ist ja von deinem inspiriert. Also wirklich so was so hippes Food-Influencing angeht, da bin ich der bescheidene Schüler von Mathilde. Darf ich deins sagen oder möchtest
gerne,
du deins sagen?
Ne,
genau.
Gerne.
Mathilde hat vor ein paar Jahren das Hashtag Street Salad erfunden.
Genau.
Das sehr populäre Hashtag Street Salad.
Sehr populär.
Wo es eben einfach, das ist, glaube ich, selbsterklärend, dass man
Salat auf der Straße isst.
Genau.
Genau.
Einen geilen, schönen Salat auf der Straße. Und letztes Jahr, als ich halt angefangen habe, viele lange Fahrradtouren zu machen, mir immer Müsli mitgenommen habe, habe ich dann zunächst als Hommage, aber ich glaube, inzwischen habe ich mich davon emanzipiert, auch so ein bisschen das Hashtag Roadmüsli erfunden. Das ist noch so ein bisschen up and coming.
Ja, ist noch up and coming.
Es gibt, glaube ich, momentan 5 oder 6 Posts auf Instagram
wow.
mit dem Hashtag Roadmüsli.
Wow.
Also, und 5 oder 6 davon sind von mir.
Okay, aber
und Roadmüsli muss ich jetzt auch noch, da muss ich ein bisschen erklären, weil es ist ja, also auch das könnte man ja mit Straßenmüsli übersetzen, aber es geht halt
nicht das Gleiche.
Genau. Es geht halt darum, dass man so figurativ on the road ist.
Mhm, ja,
also du kannst dein Roadmüsli auch an einem Waldweg essen.
Ja.
Solange
genau.
du halt on the road bist, vorzugsweise mit dem Fahrrad.
Genau, also bei Street Salad bevorzugt man schon Stadtstraßen, würde ich sagen. Aber naja, das ist halt das Influencer-Leben. Jeder ist frei, das so zu sehen, wie er will. Also jeder muss Street Salad Life so leben, wie er es am besten leben kann.
Mhm, genau.
Also ich habe halt mein Street Salad Life ein bisschen on hold machen müssen. Weißt du, das Leben ist manchmal zu viel, um dann noch das Influencer-Dasein gleichzeitig zu haben.
Absolut. Weißt du, da muss ich auch sagen, das größte Verständnis für dich, Mathilde. Und du darfst es dir auch erlauben,
danke.
Mal nicht Influencer zu sein.
Danke. Ja. Also,
auch wenn die Massen da draußen warten auf ihr nächstes Street Salad Hashtag.
Ja.
Aber da muss ich auch an euch alle mal sagen, hey, chillt mal, okay?
Ja.
Mathilde gibt euch den Street Salad. Wenn Mathilde bereit ist, den Street Salad zu geben. Ja?
Weil wenn du einen Street Salad gibst, der nicht organisch aus dir rauskommt, dann kannst du es gleich lassen. Weil das wird nicht funktionieren. Dass die Follower, ne, also meine fast 800 Follower wissen, sie fühlen das. Sie fühlen das, wenn der Street Salad nicht echt ist. Ne? Der kommt nicht aus dem Herzen, aus dem Bauchgefühl. Habe ich gerade ein bisschen Pause. Aber wenn ich dann wieder bereit bin, werde ich anfangen. Versprochen. Also an alle da draußen, die warten. Ach so, wolltest du noch was sagen wegen deiner Fahrradtour?
Ja, genau. Also so ungefähr auf der Hälfte der Fahrradtour war ich so draußen bei Schönefeld irgendwo und da gibt es so einen kleinen Hügel, den Dörferblick. Und da habe ich mir gedacht, da war ich halt so, es war noch der Hälfte, habe ich gedacht, boah, ey, erste Fahrradtour, geil, ich fahre jetzt noch diesen Hügel hoch. Scheiß drauf. Und bin den Hügel, glaube ich, so irgendwie so 20 Meter hochgefahren, also nicht 20 Meter Höhenunterschied, sondern 20 Meter auf dem Weg, der den Hügel hochgeht. Und habe dann gemerkt, nein, ich fahre diesen Hügel heute nicht hoch.
Sehr
und das
gut.
ist okay. Das ist okay. Das war wirklich, das war jetzt so ein Moment, in dem Moment war ich nicht enttäuscht von mir oder sowas. Ich war so wholesome, achtsam, einfach dachte, es ist okay. Ich lass es langsam angehen. Ich muss diesen Hügel heute nicht hochfahren.
Nee.
Ich werde irgendwann in 2, 3 Monaten werde ich diesen Hügel hochfahren. Heute ist nicht dieser Tag und das ist in Ordnung.
Weißt du was, Georg? Ja. Der Hügel ist immer da.
Richtig.
Und manchmal wirst du auch da sein.
Genau. Aber dieses Mal war ich da, aber nicht oben auf dem Hügel. Da habe ich gedacht, gut, komm, mache ich erst mal eine Pause. So, habe so wirklich so mit dem letzten Atem, den ich gerade hatte, das Fahrrad angehalten, bin vom Fahrrad abgestiegen und habe mir in diesem Moment, wo ich so unglaublich wholesome war, so heftig meinen Sack gequetscht. Ja.
Oh, ich und wusste, dass wir noch über deine Hoden reden werden.
Ja, ich habe es dir versprochen. Ja. Ich, genau, ja. Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen, als dass es wirklich sehr, sehr unangenehm war. Mhm. Du hast ja, glaube ich, keine Hoden, nee, soweit ich weiß.
Auch bis jetzt noch keine gehabt. Ja. Also an meinem Körper. Also
am Körper womöglich schon,
oder, aber ja, halt nicht aus meinem Körper herauswachsend.
Ja, ja. Und Hodenschmerz ist halt gut, es ist ja bekannt, dass das für jemand, der männliche Genitalien besitzt, so mit der unangenehmste Schmerz ist, den man haben kann. Und das Fiese ist halt auch, der hält halt auch eine Minute an mindestens. Ja. Also auch wenn es nur so ein kleiner, du kannst so den kleinsten Stupser irgendwie an deinen Sack kriegen und es tut einfach mindestens eine Minute weh, wenn nicht länger. Weil der halt irgendwie die Evolution das so eingerichtet hat, zu sagen, pass auf mal, das hier ist dein Erbgut, scheißegal, was du gerade gemacht hast, mach's nie wieder.
Ja.
Und merk dir das.
Ich hatte,
und ja, ja, das hat diesen Hoser-Moment ein bisschen kaputt gemacht.
Ja, ich hatte die sehr schlechte Angewohnheit, als ich 12 war, dass ich Jungs in geschlagen habe mit meinem Bein. Oh mein Gott, Mathilde.
Getreten.
Oh mein Gott. Oh, das ist so peinlich. Aber ihr müsst halt manchmal in meinem Gehirn sein. Oder lieber nicht. Also ich wünsche es keinem, in meinem Gehirn zu sein. Aber manchmal bin ich da so und bin so, ja, das Schlagen mit dem Bein. Wie heißt das? Beinschlag. Ja, ich hatte die sehr schlechte Angewohnheit, Jungs in den Schritt zu treten, als ich 12 war. Und ich habe es versucht, meiner ganzen Mädelgang beizubringen. Ich war so, das tut richtig weh.
Ich habe was rausgefunden.
Ja. So, okay, Leute, einfach zwischen die Beine, es tut höllisch weh. Ah, der arme Aaron von Andrian. So hieß der, glaube ich. Der hat sehr oft von mir in die Hoden gekriegt.
Ja. Gut, was es vielleicht ein bisschen besser macht, ist, dass 12-jährige Jungs sich mitunter auch gegenseitig in die Hoden treten.
Ja, aber wir haben das ja immer. Das
vielleicht, aber ich meine, wenn man selber Hoden hat, dann weiß man vielleicht ein bisschen mehr, wie, also wo so die Grenze ist, wo es nur höllisch unangenehm ist und wo es einfach zu weit geht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet.
Nee, null. Wir hatten damals keine Hodenexpertise. Mittlerweile habe ich so eine milde Hodenexpertise, würde ich sagen.
Ja.
Also mittel bis hohe Hoden. Nicht so hoch wie meine Brüstenexpertise, glaube ich.
Mhm.
Ich habe halt mehr Brüste gesehen als Hoden.
Hm. Okay.
Weil.
Also du meinst jetzt so im realen Leben, weil du halt häufiger im. Verstehe. Ja, ich hatte jetzt gerade überlegt, habe ich mehr Brüste gesehen als Hoden? Und ich meine, mit den Medien, die man heutzutage halt konsumiert.
Ich schaue halt keine Pornos.
Mhm.
Deshalb ist so mein also die Quantität an Hoden, die ich gesehen habe, niedriger als...
Verstehe. Ja.
Ich wollte noch irgendwas über Hoden sagen. Ach, ist egal. Ich habe sie immer geschlagen, weil sie sich immer über mich lustig gemacht haben, weil ich Brüste hatte. Und das war nicht nett. Und darum habe ich sie in den Schritt getreten.
Okay, das ist eine...
Was ich sagen wollte, ist, eine gute Freundin von mir hat den Podcast gehört und sie hört ihn jetzt auf der Arbeit und sie macht Krebsrecherche. Sie hat gesagt, dass dadurch, dass wir sie unterhalten, wow, was für ein guter Titel, dass unsere Unterhaltung quasi Krebsrecherche unterstützt und deshalb helfen wir gerade dabei, Lösungen für Krebs zu finden. Und ich finde, das müssen wir ansprechen.
Das ist wichtig, genau. Dass ihr auch, die ihr diesen Podcast hört, auch wisst. Und ich meine, auch wenn ihr diesen Podcast hört, unterstützt ihr uns ja, dass wir diesen Podcast weitermachen.
Genau.
Wir machen das ja für euch. Wir machen es nicht für die Krebsrecherche, wir machen es für euch alle. Und wer weiß, was ihr noch an guten Dingen tun könnt, während ihr diesen Podcast hört, aber wir alle zusammen, wir beide, unsere Hörerinnen und Hörer, wir arbeiten an diesem Projekt, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
Genau, und darum möchte ich halt jetzt alle einladen, die was Gutes für die Welt tun, während sie unseren Podcast hören, uns zu sagen, was es ist, damit wir auch so ein bisschen die Verantwortung eurer guten Taten von euch abnehmen können und sagen, wir sind auch dabei. Wir helfen euch, wir spornen euch an, wir schicken euch.
Es ist eine Arbeitsteilung sozusagen einfach. Ihr macht Krebsrecherche, ihr seid Sozialarbeiter in Gegenden, wo arme Menschen wohnen und es Gewalt gibt und was weiß ich. Ihr forscht sonst wie medizinisch, ihr seid politische Aktivisten, ihr setzt euch für eine bessere Welt ein und wir sitzen hier auf meiner Couch und reden Quatsch. Und damit tun wir im Prinzip das Gleiche, was ihr auch tut für diese Welt.
Es ist einfach schön, dass ihr uns mitnimmt auf eure Reise. Und wir sind so gerne dabei. Also danke. Ihr könnt uns alle schreiben. Also entweder an uns persönlich oder an unsere Facebook-Seite, Mathilde und Georg.
Noch lieber natürlich auf unsere Facebook-Seite.
Am liebsten auf unserer Facebook-Seite, aber noch lieber auf unser Instagram. Das ist Mathilde und Georg, weil Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Ist leider zu lang für Instagram. Das kann man auch nicht unter seinen Namen setzen. Es wird irgendwann mal eine Abkürzung dafür geben, aber...
Aber die finden nicht wir, die wird sich
ergeben. Die wird sich ergeben.
Ich hatte tatsächlich, jetzt, wo wir diesen Blödsinn gerade geredet haben, ich hatte tatsächlich mal die Situation, da saßen, ich glaube genau, es war unser Freund Tim Whelan, auch ein toller Komiker. Tim Whelan und ich saßen mal bei irgendeinem Open Mic vor vielen, vielen Jahren und haben uns mit irgendeiner Frau unterhalten, die halt im Publikum war. Und die hat wirklich so ein paar Minuten lang, also sie fand uns beide wirklich sehr lustig und hat erzählt, wie toll sie die Show fand. Und nicht nur uns beide, halt generell alle Comedians und so. Hat gemeint, wow, so Comedian sein, das ist so ein unglaublich cooler Job. Also das hat sie tatsächlich so gesagt, so irgendwie ist es so bewundernswert, da rauszugehen, so diese Angst zu überwinden, Leute zum Lachen zu bringen. Hat wirklich eine ganze Weile erzählt, wie bewundernswert sie findet, was wir machen. Und irgendwann so im Gespräch haben wir, ja, was machst denn du eigentlich? So, ja, ich arbeite für ein NGO in Afrika, das Brunnenbohrt. Und wie so, okay.
Das ist so, ich glaube, sie hat das wahrscheinlich null so gemeint, aber es ist so das netteste Fick dich überhaupt. Ja. also fick dich, ich bin halt ein besserer Mensch, aber mach dir keine Sorgen. Du machst okay Witze auf der Bühne. Und du bist heute vor 12 aufgewacht. Und das an sich ist schon so viel. Ihr macht so viel. Seid so gute Menschen. Und ja, die Kinder haben jetzt Wasser, aber was ist Wasser ohne Lachen? Haben wir noch Zeit?
Ja.
Ich habe ein bisschen ein heikles Thema.
Oh.
Du kannst mir, sobald ich es anspreche, sagen, nein, Mathilde, das machen wir nicht.
Okay, wow.
Und zwar, ein sehr berühmter Comedian kommt nach Berlin.
Oh, ja.
Und
wir können darüber sprechen, wenn du möchtest, ja.
Ich möchte fast weniger sprechen als so ein paar Punkte ansprechen, die ich glaube, Leute gerne vergessen.
Ja.
Mich eventuell extrem unsympathisch machen und ein paar Hörer verlieren, die Comedians in der Szene sind. Aber das ist mir irgendwie egal.
Ja, nee, also diese Hörer verliere ich dann auch gerne.
Ja, also wir reden über Louis C.K.
Richtig. Ja, genau, er kommt nach Berlin. Mir ist aufgefallen, als ich auf der Facebook-Seite war, dass da ist so eine Künstlerbiografie.
Ja.
Die hört irgendwie in 2017 auf.
Ah.
So steht, was er alles Tolles gemacht hat.
Aha. So, ja. Ja, ich habe halt ein bisschen mit den Gesprächen, die darüber geführt werden, die machen mich extrem sauer und vor allen Dingen extrem traurig.
Ja, mich auch, deswegen würde ich sie lieber ignorieren, aber es ist gut, dass du es angesprochen hast.
Ja, ich möchte es halt ignorieren, aber teilweise denke ich auch, dass viele Leute, die da hingehen oder das promoten oder das auf Facebook posten oder sagen, wie toll er ist und bla 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 und Cancel Culture, ich meine, wenn ich die fucking Wörter Cancel Culture noch einmal höre, ich finde das einfach so, nein, ein Mensch wird nicht gecancelt, Mensch, außer sie werden getötet. Das ist so das OG-Canceling.
Ich habe tatsächlich der großartige YouTube-Kanal ContraPoints, der so politische Kommentare, kulturelle Kommentare von einer transsexuellen Frau, Natalie Wynn, großartige YouTuberin ist. Sie ist tatsächlich auch gecancelt worden vor kurzem und das jetzt nur als kleinen Exkurs. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, ja doch, also so als Infighting in der Woken-Szene, wo irgendwie alles, was jemand sagt, auf die Goldwaage gelegen, gibt es so eine also gibt's irgendwas, was man mit Cancel Culture beschreiben könnte? Wahrscheinlich ja, ja. Aber
ja, es gibt, vielleicht gibt es das, aber für mich ist es halt, wenn ich sage, hey, es wäre besser, wenn wir nicht zu einem Louis C.K. gehen, nicht Cancel Culture. Was ich damit sagen will, es ist, wenn ich noch einmal den Satz lese, oh, aber er hat keinen vergewaltigt, dann kriege ich einen fucking Nervenzusammenbruch. Wenn ich das noch einmal lese, ja, okay, also soll ich jeden Mann, der keinen vergewaltigt hat, unterstützen? Wo genau, sag mir, wo genau ihr den Strich durchzieht, weil alles unter Vergewaltigung ist tippitoppi und ab Vergewaltigung sind wir dann so, was kommt danach? Mord? Sollen wir Mörder? Also Mörder nicht. Also einfach, dass wir so eine Liste herstellen, was für sexuelle Übergriffe in Ordnung sind.
Naja, und noch, wenn ich jetzt mal aus meiner Sicht auch was sagen darf, ist dieses, dass dann so getan wird als, ja, hier, wie krass soll er denn noch, wie lange soll er denn noch bestraft werden?
Oh.
Also, was seine Strafe, also was ihr eine Strafe nennt, ist, dass ich nicht zu seiner Show gehe und meine, vielleicht wäre es cool, wenn andere Leute da auch nicht unbedingt hingehen. Ne?
Genau.
Es ist noch nicht mal so, dass ich jetzt zu einem Boykott aufrufen würde, sondern nur, dass, ey, es gibt viele andere Comedians.
Ja.
Ich muss mir ihn jetzt nicht gerade angucken. Und vor allem, weil er auch tatsächlich seine Reaktion und sein öffentlicher Umgang damit halt auch noch scheiße war.
Ja, und das andere ist, dass Leute jetzt irgendwie entschieden haben, zu sagen, ja, aber er hat ja immer gefragt, ob er dürfte, was erstens nicht stimmt. Und ey, wenn Leute nicht anfangen zu lernen zu lesen, dann halt deine Fresse, wenn du keinen Artikel durchlesen kannst. Wenn du nicht die Kraft hast, einen Artikel von Anfang bis Ende durchzulesen, dann halt deine Klappe. Weil er hat nicht immer nachgefragt. Und auch wenn er nachgefragt hat, haben wir hier eine Machtstruktur, die so komplex ist. Und, und wie willst du mir sagen, dass du als junge Frau, die es versucht, als Comedian irgendwie zu schaffen, in einem Raum mit dem berühmtesten Comedian der Welt sitzt und der anfängt vor dir zu wichsen, wie willst du darauf reagieren? Du weißt, dass deine Karriere ab jetzt im Arsch ist. Und außerdem, was mich noch am meisten in den Wahnsinn treibt, ist, dass die Menschen, die das posten und die Menschen, die darüber reden und die sagen, ja, er hat ja keinen vergewaltigt und bla bla bla, was ihr tut, und es tut mir leid, das zu sagen, als Frau, die auch sexuelle Übergriffe überlebt, egal, oder die durchgemacht hat, ihr führt nur Traumata hervor. Die ganze Zeit, ständig. Und das ist halt so fucking unfair, dass jede Frau, die einen sexuellen Übergriff gehabt hat, der vielleicht keine Vergewaltigung war, aber die darunter gelitten hat über Jahre und das abgearbeitet hat, die fucking Fresse von Louis C.K. auf ihrer Facebook-Wand sehen muss die ganze Zeit. Und das ist einfach so respektlos. Und es gibt dir manchmal als Frau so das Gefühl, hey, weißt du was? Es stimmt. Wir sind nicht wichtig. Unsere Traumata sind nicht wichtig und die sind euch egal. Und ihr müsst einfach Louis C.K. sehen. Und das ist okay, weißt du was? Geh hin. Aber kannst du bitte das nicht so veröffentlichen und unterstützen und Promo für ihn machen? Und letztendlich, mein letzter Punkt ist es so, schau mal, ich habe Louis geliebt. Ich finde, Louis ist ein wunderbarer Comedian. Ich will seine Arbeit in keinster Weise wegnehmen oder sagen, dass sie nichtig ist oder zu sagen, wir dürfen halt nie wieder seinen Content konsumieren. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr tun, weil ich keine Lust habe, seine Fresse zu sehen. Aber letztendlich ist es so, Louis hat seine Karriere gehabt.
Ja.
Er hatte eine wunderbare Karriere. Wir haben sehr viel Louis gehabt. Wir haben so viel von ihm haben können. Wollt ihr mir echt sagen, dass wir keinen anderen Comedian finden können, den wir nach Berlin in die Mercedes-Benz-Arena einladen können? Also haben wir einfach keine Optionen, weil ich glaube, es gibt andere Optionen. Also ich möchte mich hier aus dem Fenster lehnen und sagen, es gibt andere Comedians. Und ich weiß, das ist verrückt. Ich weiß.
Aber es gibt auch noch ein paar andere Comedians, die Mercedes-Benz-Arena füllen können. Nicht so viele, aber es gibt sie.
Lass uns nicht übertreiben, aber vielleicht könnten wir recht haben.
Ja.
Das ist so meine Predigt.
Das ist mir auch
darüber
noch wichtig zu sagen, genau, was ich auch, das, was ich meine, wenn halt Leute sagen, ja, wie lange muss er denn jetzt noch büßen, was auch immer. Seine Buße ist, für eine Weile kein Superstar mehr zu sein.
Ja.
Das ist jetzt so keine krasse Strafe. Es geht nicht darum, ob er in den Knast kommt oder sonst was. Und auch das, bestimmt ist es für ihn persönlich nicht angenehm jetzt gerade und so weiter. Und bestimmt ist einiges, wenn man ihn jetzt als individuelle Person sieht, kann man bestimmt auch sagen, dass bestimmte Sachen unfair sind und sowas. Aber es geht auch nicht um ihn als Privatperson. Es geht um das, was er kulturell repräsentiert.
Ja, und
in meinen Augen. Und das ist mir wichtig, nochmal zu sagen, ja, auch wie er damit umgeht, als jemand, der dafür bekannt war, brutal ehrlich zu sein.
Ja.
Als jemand, der immer so gesagt hat, hey, ich rede über alle Bereiche des Lebens, so, ja, auch die unschönen und sonst was. Und er hat halt, dann sagen Leute, ja, er hat es doch zugegeben und er hat sich entschuldigt. Er hat es zugegeben, als er keine andere Wahl mehr hatte. Mhm. Er wurde mehrfach gefragt, er wurde öffentlich gefragt. Es haben ihm, wenn man den Geschichten glaubt, gute Freunde von ihm, die professionelle Comedians sind, ihn gefragt und er hat es abgestritten. Und erst zu dem Zeitpunkt, als dieser New York Times Artikel rauskam, hat er dann gesagt, na, okay, stimmt. Und dann halt auch so eine halbgare Entschuldigung. Als ich eben auch als krasser Fan, als jemand, der sich auch mit ihm identifiziert hat,
ja,
und das natürlich auch in einem bestimmten Maße bis heute tut. Also ich meine, er ist ja jetzt nicht weniger lustig, weil, ja, das rausgekommen ist. Er ist jetzt deswegen kein schlechterer Comedian. Nee. Und ja, mir ist es nur wichtig zu sagen, ich sage es, dass ich das nicht sage. Aber als es rausgekommen ist, ich habe wirklich gedacht, okay, es kommt ein Statement von ihm. Und ich habe in dem Moment noch so gedacht, okay, hey, wenn irgendjemand mit so einer Situation korrekt umgehen kann, dann Louis. So, ey. Und habe dieses Statement gelesen, in dem halt nur jeder dritte Satz ist, diese Frauen haben mich bewundert. Und wirklich keine ernsthafte Verantwortung übernommen wird, sondern, ja, irgendwie Ausflüchte gefunden und sonst was. Es ist tatsächlich, und da rede ich jetzt nur für mich, so, ich würde mir wünschen, dass er irgendwas sagt, öffentlich, was mir das Gefühl gibt, okay, er hat verstanden, worum es da geht.
Ja.
Er möchte jetzt ein Teil der Lösung sein, ja, und nicht mehr ein Teil des Problems. Und dass ich wieder Louis C.K. lustig finden kann. Nee, ich finde ihn immer noch lustig. Aber genau, ich habe jetzt halt auch nicht so das Bedürfnis, ihn mir anzugucken.
Aber das ist halt auch für mich super schwierig, weil für mich ist jemand, der so geht zur Show, okay, meinetwegen, aber jemand, der das gerade so voll pusht und unterstützt und so, was du mir sagst, ist, dass es dir egal ist. Oder mit deinen Taten sagst du mir so,
ja,
ja, dieses Benehmen ist letztendlich unwichtig und egal. Und ich glaube, das war auch in seinen Bemerkungen so, ja, ist es so schlimm? Naja, nee, nicht so richtig. Und es ist halt super problematisch, dass wir reingehen und anfangen, alles so zu kategorisieren. Und natürlich ist eine Vergewaltigung viel schlimmer als Sachen, die da passiert sind. Aber lass uns nicht vergessen, dass Machtstrukturen auch Traumata hinterlassen können, ja, auch wenn es kleine sind. Und na, das Problem ist, das Ganze macht mich halt auch einfach nur, in meine Rage macht mich traurig, weil ich mich gerade so tagtäglich damit auseinandersetze, weil wir natürlich so viele Leute kennen, die hingehen und die das super promoten und pushen. Und ja. Ich dachte so, hey, why not darüber reden?
Cool. Grundsätzlich, das freut mich, dass wir auch einfach mal Meinungen hier raushauen.
Ja.
Ich merke so, dass ich bei dem Gespräch die ganze Zeit so das Bedürfnis habe, das jetzt lustig zu machen. Aber
ja. Ist okay, wenn ist wir halt mal nicht lustig sind. Wir ja, machen jetzt noch wir schließen ja lustig ab.
Pass
ohne
auf,
Frage.
Pass auf. Dann erzähle ich noch kurz was über Thüringen.
Comedy Podcast.
Nee, pass auf. Ich habe tatsächlich hier so ein Take, weil tatsächlich da habe ich jetzt keinen Bock irgendwie mich großartig auch, also ich meine, es gibt alle guten Gründe, sich aufzuregen, aber davon ja war meine Facebook-Timeline so voll letzte Woche. Niemand braucht meine persönliche Aufregung.
Georg, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Alle brauchen eine persönliche Aufregung. Okay?
Ja, aber nicht in diesem Fall habe ich nämlich nochmal einen ganz anderen Take dazu. Ich habe, als diese ganze Scheiße passiert ist und hey, übrigens, mit allem, was abgefuckt ist an der Situation, dass es dann doch so eine relativ breite kritische Reaktion auch aus der bürgerlichen Gesellschaft gab. Nicht durchgehend, aber im hohen Maße. Ich auch als eigentlich ein Fan der bürgerlichen Gesellschaft, es hat mir auch ein bisschen Hoffnung gegeben. Ui, ja, also ich bin, ich finde immer noch raus, wie ich mein WG-Zimmer in ein solides Podcast-Studio verwandeln kann. Jetzt gerade ist wieder irgendwas runtergefallen. Egal. So, was wollte ich sagen? Aber die eine Sache, die mir passiert ist, ich habe mal wieder so ein bisschen Empathie für Angela Merkel empfunden in dem Moment.
Aha.
Ja, es ist ja sowieso interessant, wie, ja komm, lass einfach los, ja, schmeiß einfach weg.
Okay, ich hab jetzt, sorry.
Ja. Es ist ja eh faszinierend, wie seit es die AfD gibt, man als Linker und zum Teil auch sehr weit außenstehend Linker in Situationen kommt, wo man Angela Merkel verteidigen muss. Einfach, weil sie jetzt so abgefuckte Feinde hat. Ich habe vor ein paar Jahren mal in irgendeinem Comedy Writers Room so eine Idee gepitcht, dass man so eine Verschwörungstheorie aufmacht, dass die AfD eigentlich eine False-Flag-Operation von Angela Merkel ist, um möglichst lange im Amt zu bleiben. Hm. Dann ist das passiert, was für jeden deutschen Comedy-Autor das eigentlich so das Peinlichste ist, was dir passieren kann. Ein Kollege hat mir gesagt, dass der Postillon diese Idee schon mal gebracht hat. Ja.
Rough.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe wirklich in dem Moment, als Angela Merkel sich dann geäußert hat, mit einer gewissen Verzögerung, mir plötzlich so sehr gut vorstellen können, wie das für sie gewesen sein muss. Weil ich meine, sie war ja irgendwie im Flugzeug nach Südafrika gerade, als sie diese Mitteilung bekommen hat. Und ich habe mir echt gedacht, Alter, wie muss das sein? So, du bist Angela Merkel. Du warst sehr lange Kanzlerin dieses Landes. Du warst irgendwann mal die beliebteste Politikerin Deutschlands. Ja? Du warst die erste Kanzlerin in Deutschland. Du hast wirklich viel mitgemacht. So, hey, es ist gerade alles nicht so geil in Deutschland. Vielleicht gibt es demnächst wieder Diktatur. Vielleicht gibt es demnächst eine Wirtschaftskrise. Vielleicht bist du ein bisschen mit Schuld dran. Aber vielleicht wäre es ohne dich noch viel schlimmer geworden. Wer kann das schon sagen? Ne? Auf jeden Fall weißt du, du hast jetzt noch ein Jahr zu regieren. Und dann ist gut. Dann ist scheißegal, was dann passiert. Es ist nicht mehr dein Problem. Und du musst nur noch so dieses eine Jahr jetzt irgendwie so smooth absitzen hier. Ja. Du hast irgendwie schon eine Nachfolge im Parteivorsitz. Mit diesem ganzen Tagesgeschäft hast du einfach nichts mehr am Hut. Jetzt fliegst du nach Südafrika, um da irgendeine Pressekonferenz zu geben. Und dann sitzt du irgendwie so, bist gerade wahrscheinlich aufgewacht irgendwie, nachdem du irgendwie mal nur eine Stunde geschlafen hast im Flugzeug. Und dann sagt dir irgend so ein Referent, was da passiert ist. Und du bist einfach so, was haben die gemacht? Die CDU und die FDP in Thüringen haben was? Verfickte Scheiße, dazu muss ich jetzt was sagen. Muss ich dazu was sagen? Muss ich dazu wirklich was sagen?
Yep.
Ja.
Ja, müssen sie. Ja, genau, die kommt in Südafrika aus dem Flieger und ist einfach so, fickt euch, fucking Türken. Ist immer Türken und ich habe gesagt, dass ich das lassen soll und ich wusste, dass das passieren würde und die konnte, es ist wie eine Mutter, die irgendwie einem Kind sagt, reiß dich eine Stunde zusammen und das Kind ist so, ich habe es nicht geschafft, nur so, eine Stunde, wollte nicht mehr. Das ist, ich glaube, mehr müssen wir auch dazu nicht sagen. Nee. Also wie lächerlich und traurig es gleichzeitig war. Es ist irgendwie eine lächerlich traurige Woche insgesamt gewesen. Cannabis schwer. Ja, es ist halt, wie es ist. Aber ich bin froh, dass wir unsere Takes dazu geben konnten. Vielleicht ein paar Feinde kriegen, kein Problem. Ich freue mich drauf. All press is good press, ne? Wie sieht's denn aus, Georg? Haben wir noch Zeit? Kommen wir zum Ende an?
Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende an. Ich habe jetzt das Bedürfnis, noch kurz weiterzureden. So,
mach das.
Ich hier so, aber ich weiß nicht, worüber.
Ach so, ich kann noch was über die Berliner Bäder erzählen. Ja. Mathilde und die Berliner Bäder. Ich bin nach dem Schwimmen ins Wellenbad gegangen, weil ich gedacht habe, hey, live a little, ne? Du arbeitest gerade nicht. Sieht bei dir alles ganz mittelmäßig aus. Stell dich ins Wellenbad. Und ich stelle mich halt mit 2000 Kindern im Wellenbad. Wunderbare Zeit. Wellenbäder, sehr geil. Und ich sehe eine Werbung über mich für die Berliner Bäder. Und die ist sehr versteckt im Spreewaldbad. Und ich weiß auch warum, weil die Werbung war ihr Kurzurlaub um die Ecke. Und ich war so, wow. Was für ein fucking Kurzurlaub.
Alter, das ist so eine Werbung, die nachtritt. So irgendwie. Du liegst schon am Boden.
Ja.
So. Ja. Nochmal aufs Maul. Hier, so.
Oh mein Gott.
Die Werbung sagt nicht, hey, du hast einen coolen Kurzurlaub um die Ecke. Sondern sie sagt, das hier ist dein Kurzurlaub.
Ja.
Du Ficksau.
Es war echt so.
Andere Leute fliegen auf die Malediven. Du stehst im Spreewaldbad, genau. Im Wellenbecken.
Und weißt du, wie viel Pisse du schon getrunken hast? Viel! So viel Pisse! Ich wusste nicht, dass mein Kurzurlaub so viel Pisse beinhalten würde. Und das Geilste ist es so, ja, weißt du, was ein Kurzurlaub gut macht? 8 Männer mit einer Pfeife. Oder nicht einer Pfeife, wie heißen die?
Doch, eine Trillerpfeife.
Ja, ja. Ja. 8 Männer mit einer Trillerpfeife. Nice. Super. Das ist so sad. Und dann bin ich aus dem Bad gegangen und ich musste 2 Euro nachzahlen, weil ich ins Wellenbecken gegangen bin und deshalb länger im Spreewaldbad
Ach,
war.
Ach, scheiße.
Ja.
Oh, wow.
Aber was für ein Kurzurlaub, Georg.
Ein Kurzurlaub für 2 Euro. Das ist, das, da muss man sich halt auch nicht wundern, wenn man nur 2 Euro Budget hat für den Kurzurlaub. Dann,
oh. Ach. Naja, das war's wieder von Mathilde und die Berliner Bäder. Sind wir am Ende,
ja,
Georg?
Ja, wir sind am Ende. Ach so, wir müssen auch wieder hier pluggen, pluggen, pluggen.
Pluggy, pluggy. Willst du anfangen zu pluggy, pluggy?
Ja, pluggy. Ach so, also ich meine, ich hab persönlich nichts zu pluggen. Ich bin ja nach wie vor so ich guck mal, was passiert. Ob ich irgendwann mal nochmal wieder auf eine Bühne gehe. ich werde bei irgendwelchen Open Mics und bei irgendwelchen Impro-Shows sein, aber hab da jetzt gerade nichts Fixes geplant. Aber ja, folgt uns, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns, bewertet uns bei iTunes. Ich habe gehört, man kann das, ich habe es noch nie gemacht, ja. Aber folgt uns auf Insta, genau.
Teilt die Folge, wenn ihr sie auf Spotify hört, teilt sie auf euren Insta-Stories, das ist immer mega gut und taggt uns at Mathilde und Georg auf Instagram. Genau, liken, subscriben,
teilen,
auf allen.
Erzählt euren Freunden, erzählt euren Feinden.
Ja, das ist eigentlich das Beste, ist, dass ihr Leuten erzählt, hey, die beiden haben was.
Die haben was.
die haben was. Weiß nicht was, aber ich mag es. Ja. Ne? Und so, ansonsten.
Ihr wisst nicht was, die Antwort ist Depression.
Wenn ihr euch wundert.
Das ist die Secret Sauce. Das ist die geheime Zutat.
Wenn ihr euch wundert, wie das zustande kommt und ihr es selber mal ausprobieren wollt, dann können wir euch Depressionen gerne als geheime Zutat empfehlen. Oh, wey. Okay, wunderbar. Genau, folgt uns auf, liked unsere Facebook-Seite, folgt uns auf Instagram. Mich könnt ihr immer finden, hat Mathilde Keitzer auf Facebook und Marti Keitzer auf Instagram.
Ja, ich bin Georg Kamera Comedy auf Facebook und @KameraGeorg auf Instagram.
Genau, und ich glaube, ja, falls ihr Shows von uns sehen wollt, ich bin immer im Comedy Café Berlin auf Englisch. Und Wilde Ponys sonntags im Mad Monkey Room auf Deutsch.
Genau. Ich bin auch manchmal bei den Shows, die Mathilde gerade gesagt
hat. Stimmt, sehr oft. und es ist immer schön und lustig. Danke fürs Zuhören. Und das war's diese Woche von Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung.
Ciao.
Tschüss.